Und nun die Frage, warum dann nicht in unserer Sprache? Der Verstand bleibt frei. Das ist eine freundliche Hilfe Gottes, das ist. Das immerwährende Loben und Danken in Zunge. Und dass der Paulus sagt, zur eigenen Auferbauung, bitte ich alles Gebet, ist ja zugleich Auferbauung. Bitte nicht Erbauung nennen. So, und guten Sinn. Das war eine erbauliche Predigt, so. Ach, das, wo man sich so erbaut hat und Gefühl angesprochen war. Ganz richtig. Nein, wirklich im echten Sinne ein Auferbauung. Einen angefügt wird, wie unser inneres Leben aus Kräften Gottes und des Geistes auferbaut wird. Alles Beten ist Auferbauung. Beter sind stets vom Geist geprägte Menschen. Wer viel betet, ist vom Geist geprägt. Man sieht es gleich, wer Beter ist. Beten heißt immer Umgang mit Gott haben. Sag mir, mit wem du umgehst, wie gesagt, wer du bist. Die dann einfach das Licht Gottes den Beter selbst durchdringt und hell macht. Wie der Geist Gottes ihn formt und prägt. Beter sind vom Geist Gottes geformte Menschen. Wer wenig betet, ist auch nicht geformt. Gebet ist etwas ganz unerhört Wichtiges. Und nun, wenn einer im Geist betet, auch da, wo der Verstand an der Arbeit ist und sich dem zuwendet, was uns aufgegeben ist, und er betet dennoch und bleibt durch den Geist im Gebet, dann könnt ihr euch doch denken, dass das den Menschen formt und prägt. Da geschieht Auferbauung. Ich möchte nur absichtlich so ausführlich sein, gerade weil das eine so gelästerte Gabe ist. Schrecklich, dass es so verlästert ist. Und irgendwie versuchen, Brücken zu bauen, nur dass ihr dankbar werdet dafür, dass ihr von Herzen Gott danken könnt, dass er auch diese Gabe gegeben hat. Am Ende kann man nicht mehr Gott dafür Dank sagen, dass es der Gemeinde gegeben hat. Das sieht man bloß was Schreckliches. Ich möchte euch Brücken bauen, Zugang gewinnen. Darum geht es jetzt. Also zur Auferbauung. Dass der Apostel Paulus im Korintherbrief so viel sich dieser Gabe zuwendet, er dann auch solche Worte sagt wie: Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle, aber, Vers 19, in der Gemeinde, also im Gemeindegottesdienst, in den es hier geht, will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden und beten, als 10.000 Worte in Zungen. Bitte, das ist nicht eine Herabwürdigung der Zungengabe. Da sagen wir so Unsinn. Er hat gerade gesagt, ich danke Gott dafür. Das ist mir also alle Welt. Sondern hier geht es um den Gebrauch der Gabe im Gottesdienst. Und da will er also Ihnen deutlich machen, muss Ihnen deutlich machen, wenn ihr im Gottesdienst in Zungen betet oder in Zungen einen Psalm empfangt, dann nur, wenn zugleich dazu gegeben ist, die Auslegung. Das heißt also, die Übersetzung, eigentlich nicht die Übersetzung. Die Brüder drüben sagen sehr gern das Wort Interpretation und das ist richtig, auch nach dem, wie ich die Gabe kenne. Interpretation, das heißt also, es muss nicht wortgetreue Übersetzung sein. Es kann mitunter so sein, dass der Sinn gerafft wiedergegeben ist. Der Sinn dessen, was in einer anderen Sprache gebetet worden ist, nun in unserer Sprache gerafft wiedergegeben ist. Es muss nicht wortwörtlich sein. Es kann also passieren, dass das, was in Zungen gebetet worden ist, viel umfangreicher war, als das, was in der Auslegung dann wiedergegeben ist. Dann ist es gerafft wiedergegeben worden. So kann das sein. Aber es geht darum, dass, wenn im Gottesdienst in Zungen dann schon auch die Auslegung dazu kommt, warum? Damit die anderen nicht gelangweilt sind, sondern in dieses Lob mit einstimmen können und ihr Amen sprechen können. Im Gottesdienst hat das nur Raum, wenn jeder das aufnehmen kann. Nämlich, damit die Gemeinde arbeitet. Nochmal Vers 19, ich will in der Gemeinde lieber fünf Worte mit dem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise durch das, was ich sage. Und verstehen Sie es doch nicht? Als 10.000 Worte mit Zungen, wo Sie dastehen und sagen, was redet der? Wir haben gar nichts davon. Es geht um den Gebrauch der Gabe im Gemeindegottesdienst. Und da nur in Verbindung mit der Auslegung. Und wenn die Auslegung nicht ist, dann lass. So, diese Frage ist da zu klären. Es gibt verschiedene Zungen. Der Paulus sagt in 1. Korinther 13, ob ich in Menschen- oder in Engelzungen rede. Es gibt also Menschensprachen, es gibt Engelsprachen. Menschensprachen sind also wirklich Sprachen, die hier auf der Erde gesprochen werden. Pfingsten, gell? Pfingsten, wir hören diese an jedem mit unseren Sprachen, die großen Taten Gottes. Es wurden große Taten Gottes verkündigt und nun waren sie aus vielen Ländern beieinander, aus Mesopotamien und Atomet und Elamit und so weiter, aus Rom und so weiter und so weiter. Wir hören sie an jedem unserer Sprache, die großen Taten Gottes mit Menschenzungen. Immer wieder schenkt Gott auch Menschenzungen. Also Sprachen, die auf der Erde gegeben sind. Es kann also sein, ein chinesischer Dialekt. Oder, na, ich habe mich so gefreut, das war auch ein großes Geschenk, als die Zungen bei uns kamen und es nun darum ging, es zu prüfen, ist das nun recht? Und dass dann, sobald sich das gleich nach den ersten Tagen einstellte, sagt man, oh wie schön, das war nicht recht. War also ein Psalm, nach die Psalmenweise, so die Art, orientalisch, Dinge möchte man sagen, sehr fein, klar, so, so schön alles, so nüchtern. Und da war es also in Menschenzungen. Schön, wenn man gerade zufällig mal weiß, aha, muss nicht so sein. Aber das hat auch sehr geholfen, dass man umso gewisser den Weg gehen konnte. Dann, so, wie schön. Er ist nichts. Auch die Sprache ist seine Sache, nicht meine Sache. Das wechselt auch. Das kann eine, die Gabe der Zungen hat, heute in deren Wochen eine ganz andere Sprache, das wechselt. In verschiedensten Sprachen, Menschensprachen. Oder auch Engelsprachen, das heißt, das Sprachen, die auf der Erde nirgends existieren. Sprachen der himmlischen Welt. Und wenn man da fragt, wozu denn noch das wieder? Ich möchte gerade auf das zukommen, was vorhin schon mal gesagt wurde. Ich weiß nicht, wer von euch hat die Erfahrung schon gemacht, dass er mal so eine Stunde hatte, wo er betete und Gott loben wollte, preisen, Gott anbeten wollte. Es sprengt einen fast Herz. Und? Man findet die Worte. Man möchte was sagen und das alles irgendwie verschlossen. Das ist übrigens die Situation, in der bei vielen es übergeht in Zungen. Dann sieht der Herr das Verlangen des Herzens. Und wie hier einfach eine Grenze da ist, wo merke ich bin geworden. Und da sagt er, ich komme nicht nachts. So haben viele Zungen gekriegt, in einer Stunde, da sie so voll des Lobes waren und konnten es nicht mehr in Worte formen. Und dabei geht es über, dass sie sich reden hören. Manche sind erschrocken drüber. Dass sie sich reden hören in einer anderen Sprache, einer der Schwestern, und es nachts geweckt worden. Und dann fängt es an zu beten. Sie hört sich zu. Sie sind mächtig erschrocken. Sie sagen noch mächtig erschrocken. Was machst du? Ich wollte nur sagen, du bete mal weiter. Das ist ganz klar, das sind Zungen, wie du jetzt hast. Du warst erschrocken, dass da was völlig anderes plötzlich zustande kommt. Dass da ein anderer gleichsam sich ihres Mundes in ihrer Zunge bedienen, sagte ihm. Das ist aber unverstanden. Der Geist kommt einem zu Hilfe. Das ist das, sicher klingt das ganz und gar damit hinein, auch in Römer 8. Ich meine wohl, dass da mehr dahinter steht. 26. Das zeigt auch, der Geist zieht unsere Schwachheit an. Wir sind nicht unser Beten, sondern die Studierten. Sondern der Geist selbst vertritt uns als Beste mit unaussprechlichen Seufzen. Es ist wirklich wahr, dass der Geist das übernimmt dann. Und betet. Übrigens dieses andere auch, 2.12.4, da sagt der Paulus auch eine Gnadengabe, er wird entzückt ins Paradies. Die Stelle kennen wir alle, gell? Eigentlich, er wurde entrückt. Das ist dasselbe Wort, wie was auch sonst für Entrückung gebraucht ist. Entrückt ins Paradies. Ich hörte unaussprechliche Worte, welche kein Mensch sagen kann. Über Gott wären Worte zu sagen, ja, für die unsere menschliche Sprache nicht entsprechend aufweisen kann. Gott ist größer, als dass wir ihn mit unserem Sprachschatz recht loben können. Wenn ich denke, was es Missionaren oft für Kopfzerbrechen macht, für ein biblisches Wort nun etwas Entsprechendes zu finden in der Sprache der Eingeborenen, was annähernd das meint, was wir meinen damit. Weil einfach in ihrem ganzen Denkkategorien nichts Entsprechendes vorhanden ist. Nun muss man es umschreiben, um an die Sache ranzukommen. Der Missionar Hofmann, das vielleicht auch gerade noch Hofmann heißt, der so lange gesucht hat, wie er in die eingeborene Sprache Bibel übersetzte, das Wort, einen Ausdruck für hoffen. Was ist hoffen? Wie kann ich denn deutlich machen, was wir meinen, wenn wir offen sagen? Also einfach in ihrem Sprachgebrauch nichts vorhanden, das deutlich zu machen. Was ist denn das offen? Und wochenlang auf der Suche war, bis es dann geschah, dass sein einziges Söhnlein starb, und er selber nun, Missionar, den Sarg zimmerte, und während er das tat, ein Lied sang, Choral sang. Und ein Eingeborener ganz fassungslos dabei stand und ihn fragte Missionar, kannst du durch den Horizont sehen? Für die Art der Eingeborenen, die etwas sehr plastisch sein. Also das heißt, siehst du denn mehr als was wir sehen? Ist dein Horizont größer? Kannst du denn durch den Horizont sehen? Und das ist das Wort für Hoffen. Durch den Horizont sehen. So hat er es ihnen dann deutlich gemacht, durch den Horizont sehen. Durch den Horizont sehen, das ist eine gute Sache. Und nun, wie mögen denn die Engel Gott danken? Die Engel, die ihn schauen. Was mögen die für Aussagen machen? Wo wir einfach keine Worte mehr haben. Ist das nicht eine rechte und gute Sache, und sollte man nicht um Gottes Willen sich das wünschen, dass dann der Geist Gottes in den Sprachen der Engel uns Dinge sagen wird. Worte der Anbetung, für die wir in unserer Sprache einfach nicht zustande haben. Himmlische Sprache. Himmlische Sprache. Wirklich Menschenzungen und Engelzungen. Im Dienste des Gotteslobes des Ganzen. Der Anbetung Gottes und wir werden dabei arbeiten. Denn wenn wir Gott loben, dann kann Gott immer nicht anders als sein Herz weitermachen und es überschütten mit seinen Gnaden. Und wenn wir es tun, werden wir selber wieder beschenkt. Ist ja immer so. Ich müsste darauf, was wir mit Verstande tun. Wenn dann nur so recht geschenkt wird, dass Gottes los, damit man da selber beschenkt wird, wieder auch zugleich. Ne? Oder erquickt wird von Gott, erfreut wird von Gott, reich wird in Gott drüber. Und wenn das nun der Geist in dieser Form tut, Gott ein Lob darbringen, wofür uns die Worte fehlen. Wie Gott uns dann wieder beschenkt. Das ist also eine sehr reiche Gabe. Was ich noch hinzufügen möchte, bloß zur Zungengabe. Auslegung, wenn die gegeben wird, kam hier oft im Früh Eucharistie feiern. In der Eucharistie haben wir Raum, mitten in der Ordnung, einen Raum, wo die Gaben sich betätigen können. Wir werden die Weissagung abgegeben, Bild oder Worte verweissagen, die Gott gegeben hat, Botschaften für den Tag. Und dann kommt auch oft Frühtag ein Zungengesang. Danach dann die Interpretation, die Auslegung, die Wiedergabe des Inhalts in unserer Sprache. Das geschieht auf, entweder auf genau denselben Weg, wie die Zungen gegeben werden. Das ist gleichsam, wie Gott sich unsere Sprechwerkzeuge bedient, nur dass es in dem Fall in unserer eigenen Sprache dann rauskommt. Es ist dann egal, ob das in Hebräisch kommt oder in Deutsch. Aber so, dass es nicht erdacht ist, der Verstand bleibt dabei ausgeschaltet. Die Schwestern zögern oft mit der Auslegung, weil es dann gefährlich ist, dass der Verstand sich einschaltet und dann der Verstand reingeht. Und stopp, da bricht es ab. Dass nicht gelernt ist, wirklich so hingegeben zu sein, wie man auch bei den Zungen sonst ist. Das ist leicht, weil es in unserer Sprache ist. Auch wieder wird hier deutlich, warum in anderen Sprachen, damit der Verstand nicht dauernd neinpusht. Was unser Verstand auch mal wieder quer macht. Oder blockiert und hindert und Nein sagt. Auch beim Sprechen, wenn man das hört, gell, der Verstand, der auf der Opposition steht. Aber auf diese Weise kommt auch die Aussehung. Das ist nun, so wie die Zunge gegeben wird, die Bedeutung. Bei anderen wieder ist es anders. Die sehen das als wie ein Schild vor sich, auf dem es geschrieben steht, als Gesicht und lesen nur ab. Ja, es sind das verschiedene Weisen, die Gaben können ganz verschieden auftreten. Da gibt es 100 Möglichkeiten, wie die verschiedensten Gaben sich entfalten können. Da gibt es also Spielarten, da gibt es Variationen, gell? Das nur zur Auslegung. Etwas ganz Wichtiges, was mit zur Zungengabe hinzugehört, das Gebieten in Zungen. Das ist uns besonders kostbar, auch dass das gleich von Anfang an dabei war. Es war eben nicht nur der Lobpreis. Die eine hat dies, der andere hat das andere. Die eine Schwester, die hat den Lobpreis in Zungen. Und da kann man sich ja bloß freuen, wenn viele ihn loben, auch mit anderen Zungen. Das Lob Gottes muss ganz reich sein. Aber die andere, die hat eben weniger den Lobpreis in Zungen, die hat mehr den Kampf. Und wo es jetzt darum geht, den Mächten auf den Leib zu rücken, zu gebieten, ich gebiete mit dem Verstand und die andere, die gebietet in Zungen. Wieder so, dass sie das nicht tut, sondern dass der Herr ein anderer übernimmt und nun allerdings dann wirklich gekämpft wird und den Mächten geboten wird. Mit unseren Sprachen, so tut es der, der seinen Verstand tut, und mit anderen Sprachen die anderen. Und die Geister kommen ins Laufen. Die Zungen gebieten, das ist eine ganz große Hilfe für den Kampf. Und dieses, wo die Gabe ist, des Gebietens in anderen Zungen, das ist meist verbunden auch mit dem Schauen, dass die Welt der Finsternis oder die Gebundenheit und Belastung ins Licht tritt und sichtbar wird. Dass wir also von Gott gar nicht gesandt sind in einen Krieg, in dem wir das Gegenüber nicht kennen. Das wäre ja schrecklich. Gell, wenn der Feind sich eingenäbelt hat, ist schwer Krieg zu führen. Und der Teufel, der näbelt sich nun mal ein. Aber was wären wir doch arm dran, wenn nicht der Geist Gottes uns Licht gäbe, das auch in dieses Dunkel hineindringt und die Schliche Satans offenbar macht und aufdeckt und enthüllt und wie er sich verbirgt, wie er sich tarnt und in den anderen auch festsetzen will. Wir sind doch in solchen Kampf gestellt, wir haben doch mit Fleisch und Blut zu tun, mit Fürsten und mit Gewaltigen. Und wie schön, wo dann diese Gabe des Gebietens da ist in Zungen, dann ist auch normalerweise das Schauen mit verbunden und dann werden die Schliche offenbar und dann ruht's nicht, bis der Feind aus seiner Position raus ist. Auf Frauen gehen muss dann, aber gehen muss er doch. Denn wir kommen im Namen Jesu. Wir kommen vom Kreuz her, wo der Sieg errungen ist. Wir kommen in der Kraft des Blutes Jesu, dass das Lösegeld ist und du bist der andere erkauft. Und das können wir ihm vorhalten mit dem Verstand oder den Zungen wird sich anders geschehen. Und dann muss der Feind kapitulieren und das Feld räumen. Hier wird es deutlich, die Gaben sind Dienstausrüstung. Ausrüstung fürs Lobamt, aber auch Ausrüstung für den Kampf. Und die Zungen allein schon, was da an Ausrüstung ist. Dazu sind sie also gegeben. Das andere, das möchte ich auch mit erwähnen, ich habe es vergessen, wollen wir doch mal ganz gründlich darüber reden, über diese verachtete Gabe. Auch die Menschenzungen. Warum, als wäre in der Sprache eines anderen Volkes. Oft ist das wohl so, dass wo Menschen sich besonders auf eins gemacht haben mit dem anderen Völkern, das Gebet weltweit. Manchmal ein Volk ganz besonders, es gibt ja nicht wenige, denen ist das Volk Israel so besonders aufs Herz gelegt. Da kommt es dann auch, dass die Zungen in der Sprache dieses Volkes geschenkt sind. Das ist einfach ein Einswerden mit denen. Gleichsam stellvertretend, nun wirklich auch in ihrer Sprache schon das Lob darzubringen, für die, die es heute noch nicht bringen. Das muss einfach richtig froh machen, muss man sagen, dann da wird dieses Gotteslob, sagen wir mal, in der Sprache der Juden dargebracht. Weil die es selber nicht tun. Und dann nimmt der Gott ihn schon wie eine Stellvertretung. Das ist über das Priesterliche wieder sichtbar. Das Eins geworden sein mit dem anderen. Ein Stücklein mittragen unter der Last des Volkes, aber nun auch das Lob bringen in die Sprache. Das sind alles die großen Zusammenhänge, die da mal aufleuchten müssten. Als letztes, was die Zungengabe betrifft, das geht dann auch sehr verbunden damit. Epheser 5, 19.
Redet untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern.
Ja. Ich bin überzeugt, dass wir überall, auch an dieser Stelle, wenn die Christen in Ephesus das gelesen haben, das ganz anders gelesen und gehört haben, wie wir das heute hören, dass wir überall auch das Chakrasma mit aufnehmen, dieses untereinander in Psalmen, in Lobgesängen, in geistlichen Liedern, Liedern, die der Geist gibt. Und dann singet und spiele, spielen, das ist ja ein Musik mit dem Herrn im Herzen. In Herzen. Vielleicht ist das eine Spielart der Zungen. Die Zungen, das ist etwas, was auf den Lippen sein kann. Neulich saßen drei junge Männer im Gottesdienst, die waren von Leipzig hergekommen. Sie hörten dort der Elim-Gemeinde an und wollten mit dem Gottesdienst mal reden. Ich wusste das nicht, dass sie von Elim waren in Leipzig. Kannte sie nicht. Beobachten sie nur im Gottesdienst, dann habe ich gleich gemerkt, die haben Zungen. Die haben nicht laut geredet, das wäre ungehörig gewesen. Solche Unordentlichkeiten erlaubt sich der Geist Gottes nicht. Beispiel habe ich in der Erzgebirgsgemeinde erlebt, eine, die einen ganz stark seelischen Einschlag hat und sehr unnüchtern ist. Laut Zungen hat, aber wo ich nicht nur ein Fragezeichen dahinter setze, mindestens. Und die dann triumphieren, sagte, wie sie meinen Gottesdienst, richtend über den Gottesdienst ihres Pfarrers gesprochen hat, mag sicher viel daran auszusetzen sein, und immer eine Menge auszusetzen. Und sie dann triumphierend berichtet, wie sie den Gottesdienst unterbrochen hat mit einer Zungenbotschaft. Und da kann man doch mal sagen, das war nicht der Heilige Geist. Der durchbricht und stört die Ordnung nicht. Das ist kein Rebell und Aufrührer. Keinster Weise. Das ist dann nicht der Heilige Geist. Aber bei diesen Brüdern, da sage ich, ganz super, ich merke nur, wie sie so während der Predigt hörten und zugleich so ganz leise merkte, dass meist die Lippen sich bewegten. Das sind die in Zungen, die hören ganz gespannt und konzentriert die Botschaft und beten zugleich. Das ist wieder so, du kannst das Wort hören und zugleich ist das Beten da. Wenn wir die Predigt hören, dann beten wir entweder und haben dann nicht die Predigt aufgenommen, oder wir hören und dann beten wir nicht weiter. Wie das also hier ineinander geht, gleich gemerkt, der hat eine Zunge, der steht nichts raus. Das kann also so leise im Mund geschehen. In den Mund. Drüber jetzt auch ganz leise sprechen könnte. Ja, kann jeder so tun. Aber das geht noch ein Stück weiter. Das wird wie ein, das wird ein innerlich gehörtes Beten. Das ist ein Singen, ein Spielen im Herzen. wo das als Gabe da ist, das Singen und Spielen im Herzen, dass es ein inneres Hören ist. Das kann so sein, dass man, das kann so gewaltig sein, dass man aus dem Schlaf erwacht, man macht ein gewaltiges Gebet im Herzen, ist etwa Psalmen gesagt. Die eine Schwester kriegte die Zungen so, dass sie nachts aufwachte und im Herzen einmal hört sie in unserer Sprache, vor allem tut erstmal, dass sie in unserer Sprache den 136. Psalm. Sind Vorgänge im Herzen, geistliche Vorgänge im Herzen. Für uns ist das alles so verblasst, weil wir von Charisma so kaum noch eine Vorstellung haben, dass man sowas lächelt, singt und spielt im Herzen. Das ist gar keine Wirklichkeit mehr für uns dahinter. Was das ein Geschenk ist, dass der Herr das Herz des Menschen sich bereitet zu einem Altar, auf dem er das Lobbar wird. Es erklingt in reinen Tönen ein Jubilieren und Musizieren Gott dargebracht. Im Herzen ist nur das Echo des himmlischen Lobes da. Das müssen wir ganz wörtlich nehmen. Und das ist ein großes Geschenk, wenn das Gott einem so gegeben hat. So, das wäre jetzt die Zungengabe. Darf ich das mal aussprechen? Es wäre sehr gut, wenn wir nicht nur in dieser inneren Haltung beieinander wären, über den Geist zu reden. Es wäre viel besser, wir würden innerlich offen sein. Und du wüsstest, wie gern der Herr die Gaben gibt. Nicht einer, den man überreden muss dazu. Er muss immer uns überreden. Es wäre das, wenn wir mal die Riegel zurückstoßen und ganz bereit sein könnten. Jedenfalls würde ich mich darüber noch mehr freuen, wenn wir nach Hause fahren, nicht nur mit einem Ja zu der Sache, dass wir uns darin einig geworden sind. Und ich weiß, hier ist eine Schar, die rebelliert nicht und die gehören nicht zur frommen Feuerwehr, auch schon was. Sondern wenn ich wüsste, wir fahren nach Hause und der und jene, dann hat der Herr eine Gabe mitgegeben. Das wäre das schön. Gell, wenn wir ernst mit Zungengesängen nach Hause gehen. Das ist doch wahr. Vielleicht doch tun. Gott lade ich. Die Gaben sind doch nicht für den Kreis, für das Schwesternstimme sind wir alle da. Was könnte das sein, wenn einer sich in den Tagen wirklich beschenken lässt? Es empfängt, annimmt, was da ist. Für die Zungen kann ich nur so sagen, einen ganz kleinen Tipp, vielleicht ist es auch gut in Gesprächen, das noch ein Stück weiter zu entfalten. Und dies und jenes zu klären, manchmal ist einfach was zu klären. Das ist nichts anderes, als dass im tiefsten mal an irgendeiner Stelle muss man ganz für sich tun, vielleicht auch mal bewusst aufhört, eben nicht mit eigener Sprache zu reden. Wir wollen immer wieder mit eigenen Worten was sagen. Und wenn es nur dies ist, dass man nachdenken muss, gleich viel Halleluja und Amen sagen. Also immer noch unsere Sprache, die wir verstehen gelernt haben, wenn es auch aus einer anderen Sprache kommt. Wenn man mal bereit ist, Törichtes zu sagen. Ich weiß jedenfalls, auch unter Schwestern und auch bei anderen, von solchen, bei denen es so angefangen hat, sofort war es da, als wenn er schon lange gewartet hätte. Dann hör noch mal auf, mit dem Verstand es zu tun. Deine Gedanken jetzt sagen sollen und deine Worte, die dir vertraut sind. Und sofort war er da und es ging. So einfach ist es. Es ist wirklich ganz einfach. Es ist nichts für gescheite, große, starke, sondern für die Kinder ist, für Schwache, Hilflose, und die sich gern beschenken lassen. Für die ist es. Die Gaben sind für Arme, Schwache und Hilflose da. Starke nein. Geisterunterscheidung. Eine
ganz kostbare Gabe. Eine sehr notwendige Gabe. Nämlich die übernatürliche Fähigkeit, jede Gnadengabe ist etwas Übernatürliches, nicht aus der Natur stammendes. Die übernatürliche Fähigkeit zu erkennen, was im anderen ist. Gleichsam den anderen ein Stück mit Gottes Augen zu sehen. Gott sieht ja nie die Fassade, Gott sieht das Herz an. Das, was wir wirklich sind, nicht das, was wir vorgeben, vortäuschen oft. Jede Gnadengabe ist wie ein Teilhaben am Tun Gottes. Das Augen wie Flammenaugen sind. Gott, der in das Verborgene sieht. Gott, der uns besser kennt, als wir sogar uns selber kennen. Gott, vor dem keiner sich verstecken kann, den keiner täuschen kann. Und nun schenkt er hier und da und dort diese Gabe des Durchblickens, was ist im anderen, im Gegenüber. Oder was für ein Geist ist in dieser Versammlung. Nur ein paar Beispiele aus der Schrift, um das zu beleuchten. Apostelgeschichte 13,9. Apostel Paulus in der Stadt Paphos, der Zauberer Bar Jesus oder auch Elimas genannt, ja. Vers 8, der widerstand dem Apostel Paulus und trachtete auch danach, dass er den Landvogt vom Glauben abwendete. Und dann steht da Vers 9, Saulus aber, Paulus genannt, voll Heiligen Geistes sah ihn an. Ist er dieses Ansehen? Da ist es schon. Er sah ihn nicht so an, wie wir einander ansehen. Und manches kann man auch rein menschlich aus den Zügen des anderen lesen. Man sieht, ob es in ihm qualmt. Man sieht, ob der Neid an ihm frisst. Ob er den Zorn vielleicht gerade noch unterdrücken kann. Man sieht mancherlei, man sieht die hochmütige Miene und Gebärde. Aber das ist alles das, was auch unser irdisch Auge sieht. Nein, das ist ein ganz anderes Sehen, voll Heiligen Geistes. Und darum konnte er sofort klar unterscheiden, was hier los ist. O du Kind des Teufels, voll aller List und Schalkheit, Feind aller Gerechtigkeit. Du hörst nicht auf, abzuwenden, die rechten Wege zu haben. Das ist das, was er sah. Das ist egal bei der Geisterunterscheidung. Wer hätte den Mut, dem anderen, den er kaum erst kennengelernt hat, von dem er gar nichts weiter weiß, auf den Kopf zu dies zu sagen. Da könnte man sagen, du bist ja überheblich, entsetzt würden alle, die fromm sein. Was erlaubst du, beurteile? Welch ein Richtgeist. Aber Paulus Vollgeistes sah, dass er das war, ein Kind des Teufels. Er sah, dass er voll aller List und Schalkheit war. Er sah, dass er ein Feind aller Gerechtigkeit war. Er sah seine Umtriebe, das, was im Innersten ihn umtrieb und bewegte. Die Gabe der Geistunterscheidung. Doch wichtig. Oder Apostelgeschichte 5, 1 bis 3. Wie getarnt kann doch die Sünde sein. Und da ist nun die Zeit, da die Gemeinde wirklich sich erbauen will als der Tempel Gottes dort in Jerusalem. Es ist die Zeit der großen ersten Liebe, die Zeit, wo sie von der Liebe Jesu gedrungen ihr eigenes bringen. Und wie dann plötzlich die Heuchelei mittendrin ist. Der Schein des gottseligen Wesens, aber ohne die Kraft. Ananias, Sapphira. Will ihn auch kommen und bringen. Wie die anderen alle auch. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, Der hat ihn auch angeschaut. Gabe der Geistunterscheidung und schaut. Der genau das tut, was die anderen auch tun. Der da kommt und nun eine große Summe Geld spendet. Und nun nichts von dem Verbeugung und Dankeschön und Wohltäter der Gemeinde und was weiß ich nicht alles. Der Satan hat dein Herz. Nach außen große Frömmigkeit, Opfergesinnung, das nichts. Die Hälfte des Vermögens bringen, Opfergesinnung. Aber das Herz erfüllt vom Satan. Geisterunterscheidung. Das, was wahr in Wahrheit da ist, das Innere verborgen, das wird offenbar. Oder 8, in Apostelgeschichte 8, 23. Da geht es um Simon, den Magier. Erweckung in Samaria. Teufel fahren aus, Kranke werden gesund, Zeichen, Wunder und frohe Botschaft. Philippus das Werkzeug, schließlich kommen Petrus und Johannes als Apostel, um zu schauen, was da aufgebrochen ist. Sie legen den Einzelnen die Hände auf, sie empfangen den Heiligen Geist, die zum Glauben gekommen sind. Und da kommt der Simon, der sich auch mitbekehrt hat, Zauberer. Mit seinem Ansinnen an Petrus. Er möchte diese Gabe auch haben, die der Petrus hat, den anderen Geist zu vermitteln. Da steht es dann auch wieder da, Vers 23. Ich sehe, dass du bist voll bitterer Galle und verknüpft mit Ungerechtigkeit. Hat er wieder dieses Ich sehe. Wo das Innere offenbar wird. Eine Gabe, die so nötig ist. Und wo die Gabe nicht mehr da ist, zu sehen, wie Gott sieht, da lacht sich der Teufel einst ins Fäustchen und sagt, ich brauche jetzt bloß eine fromme Miene aufzusetzen und da bin ich bald ein Kirchenfürst. So ungefähr. Dann habe ich bald sitzender Synode. Dann werde ich in den Kirchenvorstand gewählt. Dann habe ich Ehrenämter in der Gemeinde. So ungefähr, gell? Er kann sich verstecken, er kann tarnen, weil nicht mehr das Durchschauen des Geistes als Gabe da ist. Die Vernunft kann das nicht erkennen. Mit natürlichen Mitteln ist es unmöglich. Auch die Psychologie und Tiefenpsychologie, das alles reicht nicht aus, in keine Mittel. Sind völlig unzureichend genügend, führen alle in Irre. Und da kann man dann am Ende bloß zu dem Resultat kommen, zu dem die Kirche weiterhin gekommen ist. Glauben, erlaubt dich doch keine Urteile. Glauben kann man doch nicht sehen. Im Glauben des anderen kann man doch kein Urteil abgeben. Ende vom Lied. Aber Gott lässt sich doch nicht täuschen. Und wenn er die Gabe schenkt, wird Verborgenes offenbar so klar. Und muss als Gabe da sein, damit der Feind nicht einbricht und die ganze Gemeinde verstört. Das hat sich bitter gerecht, dass diese Gabe verachtet worden ist. Wir wollen es doch ruhig sagen, wir haben ja seine Gaben missachtet, weil wir unsere natürlichen Gaben überschätzt haben. Gemeint haben, wir könnten das alles selber und brauchen uns nicht mehr beschenken zu lassen im tiefsten Grunde. Welch eine wichtige Gabe. Ich erinnere an Philippi, das braucht gar nicht erst aufzuschlagen, Apostelgeschichte 16 bis 18, wie der Paulus in Philippi seinen Dienst tut und dann durch die Stadt geht und wieder eine immer ihm hinterdrein ruft. Diese Wahrsagerin. Und was die sagt, laut in den Straßen, diese Menschen sind Knechte Gottes des Allerhöchsten, die euch den Weg der Seligkeit verkündigen. War eine gute Sache. Wie viele würden heute froh sein, dass jemand solche Propaganda macht? Würden noch Gott auf den Knien danken, dass er seine Frau so erfüllt hat mit dem Zeugengeist und die nur für uns arbeitet. Und der Paulus, der kann das schon lange bald nicht mehr erhören, weil er erkennt, wieder sieht, welcher Geist das ist. Wenn der Teufel seinen Mund aufmacht und wenn Gotteslob rauskommt, ist es letztlich nur Zerstörung und Niederbruch und wird irregeführt und ist Täuschung. Der Teufel wird nie mitbauen, der kann immer nur einreißen. Und darum kann er eines Tages das nicht mehr hören und dann ruft er, ich gebiete dir, im Namen Jesu Christi, dass du von dir ausfahrest. Es tat ihm wehe, steht da. Und sagt zu dem Geist, dass er ausfahren soll. Er fuhr aus zur selben Stunde und vorbei war es mit der Kunst der Wahrsagerei. Geisterunterscheidung, was ist das, eine wichtige Gabe?
Wie sie ist, jetzt wieder eine Vorstellung zu haben davon. Etwas so, so kenne ich das von solchen, die Gabe der Geisterunterscheidung haben, dass sie das göttliche Leben wirklich als das Licht sehen. Sie also sehen Menschen, die wie im Lichte stehen. Was wir auf den Bildern noch so als kleinen Rest haben, die Gloriole, den Heiligenschein, den man malt, dahinter steckt eine Wirklichkeit und ein ursprüngliches Wissen. Das ist ja nicht bloß Heiligenschein. Menschen, die wirklich Licht sind, die in einem Licht stehen und leuchten. Es gibt solche, die in einem ganz schwachen Licht sind, also wo das göttliche Leben nur ganz schwach und kümmerlich ist. Weil das Ich- und Eigenleben, das Natürliche, so stark und ungebrochen ist, dass der Geist Gottes in ihnen kaum Raum hat, die schauen dann etwa dieses so ganz kümmerlich matte Licht in der Menschen. Sie sehen andere in einem solchen Licht, dass sie es kaum ersehen können, dass die Sonne blendet. Und auf einmal merken wir, wie diese Worte in der Schrift wieder nicht bloß schöne Worte sind. Wir haben uns so dran gewöhnt, als wären das alles, ja, Vokabeln und Phrasen, ihr seid das Licht der Welt. Das sagt ja Jesus eine Wahrheit. Lasset euer Licht leuchten.
Den Engeln die Klarheit des Herrn anleuchtet.
Ja. Das alles gehört da herein. Oder ihr seid Kinder des Lichtes. Das sind alles Wirklichkeiten. Für das natürliche Auge nicht zu schauen. Aber wenn einer den Geistesblick bekommen hat, dann schafft auf einmal diese verborgene geistliche Wirklichkeit. Und sieht den Menschen nun doch ganz anders. Denk an die Schwester Anni, die hatte ja ganz klar und geprägt die Gabe der Geisterunterscheidung. Das ist eine Schwester. Sehr viel verdanke. Weißt du, wie die mal weinte, war eine Versammlung gewesen. Eine gut versuchte Versammlung. Und sie sagte, ach, es war alles finster. Sie konnte mal in einer Hand abzählen, sagt sie, die Licht war. Oder wie sie mir mal erzählte, als der Pastor, der Superintendent Riedinger, Charismatiker wie wenige, Methodisten-Superintendent, wie der seine letzte Bibelstunde hielt, da ist sie dabei gewesen. Das ist kurz Zeit darauf heimgegangen. Krebs. Und da sagte sie, ich musste hinausgehen, ich konnte das nicht mehr sehen. Diese Lichtfülle und Herrlichkeit, ich konnte es nicht mehr ertragen. In welch einer Lichtfülle der Mann da stand und das Wort sagte. Das ist die Geistesunterscheidung. Also als Licht. Aber eben nicht nur dies, sondern zugleich wiederum das Schauen der finsteren Wirklichkeit. Es sind auch wieder verschieden. Es gibt solche, die mehr die Finsternis sehen. Den kann man nur ein tiefes Erbarmen haben. Das ist eine schwere Last. Und andere wieder, die nur Licht sehen. Es gibt auch solche, die beides sehen. Finsternis. Aber das, was an Sünde im Menschen ist, wo Geisterunterscheidung ist, ich sehe, dass in dir ist. Gell? Denkt an Jesus, bei dem es heißt, Matthäus 9,4, da Jesus ihre Gedanken sah. Das ist Geisterunterscheidung. Steht oft da. Gell? Da Jesus ihre Gedanken sah, Gedanken sieht man ja nicht. Aber wo Geisterunterscheidung ist, ist selbst die Welt der Gedanken so wie gelebtes Leben für unsere natürlichen Augen. Er sieht die Gedanken. Es bleibt auf einmal nichts mehr verborgen. Das Innerste tritt hervor.
Und so auch nun das ganze Sündenleben, die die Geistunterscheidung haben, auf denen liegen schwere Lasten. Schwester Anni hat oft geweint und gesagt, ach Herr, nimm mir doch die Kerbe. Als wenn die im Zug fuhr, im Bus fuhr, dass ich es oft kaum ertragen konnte, immer den Menschen das Gegenüber zu sehen als das, was er ist. Diese Gemeinheit, Hass, diese fleischlichen Lüste und Begierden, Betrügereien, Neid, Mordgeist. Den Menschen immer so sehen, wie er ist. Ich kann das verstehen. Ich sagte mal, glaubt es, nur 2/3 der Menschen, die draußen rumlaufen, sind besessen. Sie sehen ja auch die anderen Geister. Du Geist, gell, so spricht er so an. Die Geister in den Menschen, sagte 2/3 der Menschen, sind besessen. Das glaube ich auch, sind sie auch wirklich. Sind sie auch wirklich, nicht übertrieben. Haben wir das jetzt aber längst festgestellt. Und kriegen es immer neu bestätigt. Auch jetzt durch die Gaben wieder. Was wird aufgedeckt an dem, was im Verborgenen da ist, dass man das große Entsetzen kriegen kann bei frommen Leuten. Mitunter Mitarbeiter Gottes, Leute in Reichsgottesdienst, die an vorderster Front stehen und kämpfen, wenn man für sie anfängt zu beten, weil die Gabe da ist, das Gebieten, sofort fängt es an zu gebieten. Dass man oft entsetzt ist und dann schauen muss, was da an Belastung und Gebundenheit da ist. Wo diese Gaben sind, wird das verborgen. Offenbar, der Feind kann nicht mehr im Trüben fischen, es geht nicht, er wird sichtbar. Aber die Gabe selbst ist schon eine Not, das kann ich gut verstehen. Die einzelnen Sündengebiete. Es wird etwa sehr deutlich sichtbar, klar sichtbar, welche Gebiete sind wirklich im Besitz des Geistes. Ja, oft bei uns so, es geht alles wachstümlich. Es gibt Gebiete unseres Lebens, wo wirklich der Geist mit seinem Licht hineinkommen muss. Und das sehen Sie auch den Menschen so ganz im Licht. Und dann sind Gebiete, wo noch die Sünde regiert. Und wo wir dem Geist uns verschlossen haben, sagen wir das Gebiet Sexus. Es gibt viele, die sind wirklich Kinder Gottes, sind Kinder des Lichtes. Wir haben nachher solche geschaut. Und dann das ganze Gebiet Sexus ist auf einmal finster. Geistunterscheidung. Da gibt es kein Verhüllen und Verbergen. Oder beim anderen, ich denke dran, wie mal das Bild dann da war, wie der andere da stand, dessen ganze Kopfpartie finster, ein Licht an sich, aber die Kopfpartie finster, der Verstand noch so unerleuchtet. Und nun wird der Verstand zur dauernden Sünde. Zweifel sind ja Sünden. Unglaube ist ja Sünde. Also wie alles auf einmal durchleuchtet ist. Welch eine wichtige Gabe. Wenn Anfang des Jahrhunderts, als diese große, so schöne und gesunde Erweckung war, an diese Brüder Stockmeier und wie sie hießen, was war das ein großes Geschehen? Und dann kamen die Gaben des Geistes. Und dann brach auch Finsternis ein. Vorgänge in Kassel. Das ist ein Bruch von Finsternis. Wäre die Gabe der Geisterunterscheidung da gewesen, das hätte nie so geschehen können. Hier sehe ich auch die ganz falsche Weiterentwicklung, dass die Verantwortlichen nicht sich vor Gott gebeugt haben und gesagt haben, wir sind blind gewesen. Wir bitten dich, öffne uns die Augen. Wir sehen, wenn du eine Gabe gibst, musst du die andere zugeben. Alle brauchen das. Und wo Gaben sind, ist die Geistunterscheidung für besonders nötig. Hätten die sich gebeugt und darum gefleht, hätte Gott ihnen das gegeben. Stattdessen sind die gerichtet worden und verurteilt worden und verdammt worden, denen Gaben geschenkt worden sind. Und wo dann die Vermengung gekommen ist. Ich sehe hier ganz schiefe Dinge. Zweifellos. Wir brauchen alle Gaben. Und die Geistunterscheidung besonders nötig. Wenn ich an unseren lieben Bruder Eugen drüben denke, Eugen Welz, Vorsteher der Brüder vom gemeinsamen Leben, einer von der lutherischen Kirche in Bayern, ein lieber Kerl, apostolischer Mensch, wirklicher Mensch der Liebe. Wenn der, den hat Gott den Auftrag gegeben. Sein Herz ist ganz weit, er lebt ganz in der Ökumene. Aber nun auch da, wo etwa die Gaben sind, ich denke an Röckle, Leonberg, wo jedes Jahr die Konferenzen sind, wo er auch Gaben betätigt und auch viele Dienstbrüder dabei sind. Dort hat der Bruder Eugen einen wirklichen Auftrag von Gott gekriegt, Wächterdienst zu tun. Der Fritz selber wurde überhaupt nicht erscheinen, nicht dabei. Voll verantwortlich, steht er irgendwie mit drin. Aber hat einen Wächterdienst. Wachen, aufpassen. Der hat so klar die Geisterunterscheidung. Wenn da einer kommt, aufsteht mit einer Weissagung, dann kann es passieren, dass der Bruder euch sagt, Brüder, lässt sich jetzt nicht. Brüder, lässt sich jetzt nicht. Sofort übersieht. Das ist jetzt nicht der Heilige Geist, der da redet. Es muss nicht sofort ein Geist von unten sein. Wie vieles aus der Seele kommt. Unsere Seele hat nämlich Fähigkeiten, das ist erstaunlich. Bitte braucht euch bloß mal zu überlegen, was etwa im Traumleben in einer Seele geschieht. Ne? Traum, das heißt doch, da hören wir richtige Worte. Stimmt's? Das ist ein richtiges Hören. Wir werden wach und wir haben es doch gehört. Oder wir sehen richtige Vorgänge und Bilder, Geschehnisse. So lebendig, dass, als wir erwachten, wir es eine Weile gebraucht haben, klar zu kommen, ist das passiert oder habe ich geträumt? So lebendige Vorgänge, so kann das Seelenleben sich verdichten, dass es Bild wird und dass es Klang wird. So verdichtet sich das Seelenleben des Menschen. Habt ihr alle schon erlebt. Und es ist nur Seele. Und so gibt es Menschen, die eine besondere Veranlagung dafür auch haben. Und da kann das auch bis in die Gaben hinein nichts anderes sein als Seele. Es hat sich das innere eigene verdichtet zum Bild oder zum Gehörten. Es muss also nicht sofort Geist von unten sein. Das ist überhaupt übel, wenn man überall gleich einen Geist von unten sieht. Mindestens die Seele. Auch die Seele hat zu schweigen. Und wenn der Bruder Eugen sieht, das ist jetzt aus der Seele, setzt dich, Brüderle. Und da gibt es gar keine Widerrede, dann setzt sich das Brüderle. So kommt es also, dass da wirklich der Geist nur zu Worte kommt, dass der Geist nur sich entfalten kann. Darum die Geisterunterscheidung. Zu der Eingabe gehört die andere zu. Und wir dürften uns beschenken lassen von dem ganzen Reichtum, den Gott bereitet hat. Auch, dass die verborgenen Mächte so sehr sichtbar werden, wirklich die Geister. Wo Geisterunterscheidung ist, können sich die Geister nicht mehr verstecken. Da tritt die Geisterwelt plötzlich ins Blickfeld. Das liebt sie gar nicht. Die Engelwelt freut sich. Die himmlische Welt überhaupt. Aber die anderen Geister, wenn sie erkannt sind, schrecklich, da fängt die Hölle an zu toben. Der Teufel lebt ja nur immer inkognito. Und als ein Erfolgebuchter, weil er nicht erkannt ist. Und nun erkannt, die Geister, das sind wiederum nicht nur Dämonen, die meisten Geister sind Einflüsse und Einbrüche aus der Totenwelt. Kann ich bloß von der Praxis her jetzt mal sagen, damit das alles mal ein bisschen plastisch wird für euch. Geisterunterscheidung, schaut man also auch einmal, wie da mitunter ganze Heere aus der Totenwelt an den Lebendigen hängen. Wie viele Häuser sind verseucht von der Totenwelt her, gerade wo der Familienkult so dick ist, wo die Angehörigen aneinander kleben. Es gibt Familien, wo das gerade so geprägt ist, da kann man also Gift drauf nehmen. Die Häuser sind verseucht von den Geistern der Ahnen, Unselige natürlich nur. Die Seligen, die haben mit den Lebenden nichts mehr zu tun. Wenn schon, ehe Jesus am Kreuz starb, der Engel den Lazarus nahm und ihn in Abrahams Schoß getragen hat, wie viel mehr jetzt? Ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Das ist ein Hineilen zu dem. Aber die Unseligen, die nicht gerade ihre Höllenfahrt antreten, gebunden ans Irdische, an ihrem Besitz und davon nicht lassen, wie viele verseuchte Häuser, das alles sind Dinge, da kann man also Rätsel raten drüber und kann auch entsetzte Hände zusammenschlagen, was er sagt, aber wo die Gabe des Schauens ist, ist das Ding da. Kann man nicht dran vorbei. Und jetzt kommen die Gescheiten, wieder die Vernunftleute, die keinen Zugang mehr zu den Gaben haben, sagen, ja, wie könnt ihr das mit solcher Bestimmtheit sagen? Das ist doch eine Vermessenheit. Wo habt ihr denn eine Kontrolle, dass es wirklich so ist? Das ist genauso, als wenn ein Blinder, der blind ist und blind geboren ist, und der also noch nie gesehen hat, dass wie eine Sonne aussieht, und wie ein Baum aussieht, und wie ein Mensch aussieht, wie ein Sperling aussieht, und eine schöne Blüte aussieht, und was rot ist, und was blau ist, und was gelb ist, und was grün ist, der das noch nie erlebt, noch nie gesehen hat, er kennt bloß alles schwarz in schwarz, Finsternis, blind geboren und blind geblieben. Wenn der jetzt zu denen, die nun wirklich die Sinne gebrauchen können, die sehende Augen haben, sagen würde, wie kannst du das so bestimmt sagen, dass das rot ist? Wie kannst du das so bestimmt sagen, dass da der Vogel sitzt? Und dann sagt er, ich sehe es doch. So fragen kann nur einer, dem die Sinne getrübt sind. Wenn sie geöffnet sind, ist es doch selbstverständlich. So ist es im geistlichen Leben auch. Darum steht 1. Korinther 2, dass der geistliche Mensch alles beurteilt. Und von keinem richtig beurteilt wird. Sofern er nicht auch ein Geistesmensch ist. Ganz einfach. Richten steht in der Luther über die Bibel, aber das haut nicht hin. Der geistliche Mensch beurteilt alles richtig. Der hat eben die geistlichen Sinne. Und keiner beurteilt ihn richtig. So einfach. Die Gabe, die so sehr, sehr nötig ist. Auch die Zusammenhänge des Menschenlebens mit den Generationen zuvor werden dann oft erkannt. Etwa die Sündenbelastungen von Vorfahren her werden offenbar. Gibt es auch wieder ganz verschiedene Abarten der Geisterunterscheidung. Die einen haben das besonders, die anderen das andere besonders. Und ganz verschieden. Ganz verschieden. Aber wenn Gott offenbar macht, dann wieder, um an der rechten Stelle auch mit der Heilung einsetzen zu können. Um zu wissen, wo eine Lösung geschehen muss. Etwa von Gebundenheiten der Vorfahren, von Sünden, die da geschehen sind. Oder wozu gebeten ist, Gott. Die Frage, das gilt euch jetzt nicht, aber das beschäftigt immer wieder so die Pfarrer und alle, die im Dienst der Seelsorge stehen. Es ist ja richtig kindisch, wenn man dann solche Fragen beantworten will. Also muss man nun in jedem Fall, wo Zauberei geschehen ist und irgendwas Okkultes passiert ist, gebieten oder lösen? Werden sehr bewegt. Dass sie bewegt werden, ist wichtig und gut, dass es überhaupt geschieht. Aber es ist kindisch, mit dem natürlichen Rüstzeug diese Frage beantworten zu wollen. Da kommt man in Gesetz rein. Es ist Quatsch zu sagen, wenn einer vierblättiges Kleeblatt in der Bibel gehabt hat, dann muss er nur geboten werden, ist besessen. So ein Unsinn. Aber es kann sein, dass einer, der viel bloß in solchen Aberglauben Dingen gesteckt hat, besessen ist von Mächten der Finsternis. Haben wir erlebt solche Fälle. Wo der Herr aufzeigte, war weiter nichts als immerwährende Aberglauben in der ganzen Kindheit und du umstrickt, belastet, gebunden hast, aufgedeckt. Man kann es nur im Tiefsten vom Geist, vom Sehen her sehen, was von Fall zu Fall nötig ist. Schauen, er macht es offenbar und dann wissen wir, was wir zu tun haben. Wo es nötig ist, ist den Mächten zu gebieten. Er sagt es ja, treibt die Teufel aus. Das sagt er nicht, bitteschön und möchtest, sondern da wird in aller Härte gesprochen. Weg! Ja nichts zu tun, ob das die Geister von unten sind, aus der Hölle, ob das die Geister der Toten sind. Wie viele sind besessen von den Geistern der Toten? Alles, was Spiritismus ist, hat im Wesentlichen zu tun mit Geistern der Toten. Aber gell, dazu Unterscheidung und Aufdecken und Enthüllen, damit diese verborgenen Dinge ins Bereich des Sichtbaren kommen und nun im Namen Jesu gehandelt werden. Werden kann. Ich denke, so eine Frage etwa wie eine Stellenbesetzung, da ging es also um eine Stelle und es stand eine bestimmte dafür vor. Die Schwester Anni, die sagte, du, ich warne dich. Wie sie so redete in ihrer Sprache, sagte sie, die hat einen Zug nach Rodewisch. Die hat einen Zug nach Rodewisch. Das hätte keiner gedacht, sie war ein prächtiger, frommer Kerl und dann in der Arbeit drin und was weiß ich nicht alles. Wirklich. Ist er trotzdem auch eingestellt worden. Aber es hat sich auch sehr gezeigt, wie wahr das gewesen ist. Zug nach Rodewisch. Ich meine, also, dass in der Tiefe war ein Kind Gottes, und nicht andere zwei, in der Tiefe war eine Veranlagung da, eine belastende von Vätern her, die eines Tages aufbrechen muss und kann. Und dann heißt es nach Rodewisch. Es ist dicht dran gewesen. Die Sache ist völlig weggekommen, ganz geheilt, ganz gesund geworden, wie schön. Aber wie recht hat sie gehabt? Zug nach Rodewisch. Das ist Geistunterscheidung. Wie wichtig für den Dienst. Wenn wir denken, wie ist das alles so im Argen, auch dieses in Dienst stellen, nach welchen Gesichtspunkten berufen wir in den Dienst? Die Kirche oder wenn der Kirchenvorstand wählt. Was ist oft kläglich und kümmerlich. Wo kommen wir hin, wenn wir großzügig auf die Gaben, die Gott gegeben hat, verzichten wollen? Wo kommen wir am Ende hin? Die Gabe der Geisterunterscheidung ganz besonders eine notwendige Hilfe und Ausrüstung für den Hirtendienst, nicht für den Evangelistendienst. Die Evangelisten, die haben sie nicht, kriegen sie auch nicht. Wieder die Weisheit Gottes. Wie könnten die Evangelisten je in die Vororte der Hölle hineingehen oder meinetwegen bis in die Abgründe hinuntersteigen, um Menschen rauszuretten, wenn sie schauen müssten, was da ist? Sie könnten es gar nicht ertragen, die könnten gar nicht mehr unbefangen freimütig das Evangelium da hineinsagen. Und darum, die Evangelisten, die sind so blind. Also wenn ein Evangelist Seelsorge treiben will, weiterführen will, das geht immer schief. Der soll seinen Ruferdienst tun, dann soll er Hände weglassen und soll das andere den Wirten übergeben. Da haben wir die Ämter jetzt, die ineinander greifen.